wie es dazu gekommen ist, dass ein ganzes Gericht ausnahmsweise unter freiem Himmel verhandelt hat. Über das reden wir in unserem heutigen Fall. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Mein Name ist Jérôme Martin und bei mir ist heute der William Stern. Wir zwei vertreten Brigitte und Boas in ihrer wohlverdienten Sommerpause. Ich sitze normalerweise hier im Studio auf der anderen Seite, an der Technik als Produzent. Und du, William, schreibst regelmässig Gerichtstext für die Republik. Von diesen Fällen, die du darüber geschrieben hast, von denen haben wir uns vier ausgesucht. Ich freue mich heute über den ersten mit dir zu reden. Hoi William.
Hoi Jérôme, ich freue mich auch sehr.
Wir haben uns für die erste Folge zusammen ein bünzliges Thema ausgewählt. Im heutigen Fall geht es nämlich um einen Nachbarschaftsstreit. Aber man liest immer wieder von so Auseinandersetzungen zwischen NachbarInnen, die regelrecht eskalieren und dass NachbarInnen sich vor Gericht gegenüber sitzen. Aber kommt das häufig vor?
Ja, das scheint zumindest keine Seltenheit zu sein in der Schweiz. Ich habe mich jetzt im Vorfeld von dem Podcast noch mal ein bisschen schlau gemacht und man findet zwar wenig konkrete Zahlen und Statistiken zu Nachbarschaftsstreits, die an Gericht ausgetragen werden, aber man findet viele Umfragen und es zeigt sich, ein Nachbarschaftsstreit, das ist etwas, wo glaube ich, jeder Schweizer, jede Schweizerin kennt. Ich habe da zum Beispiel mal eine Zahl gefunden von der SRF Rundschau, von einem Beitrag, ich glaube von letztem Jahr, wonach jährlich 5'000 Konflikte bei den Schlichtungsbehörden landen. Also das ist wie noch eine Stufe vorgelagert vor dem Gericht. Aber es sind doch 5'000, das ist eine ordentliche Zahl, ja, das ist schon noch viel. Es hat dann auch noch eine Umfrage gegeben, aktuelle aus dem Jahr 2014, einigermaßen aktuell. Und dort hat es geheißen, dass jeder Dritte schon mal Streit mit seinen Nachbarn gehabt hat. Und die Gründe sind recht unterschiedlich. Es geht von Lärmbelästigung, Wäschekochenproblem, Parkieren, bis hin eben auch zu Grundstückstreitigkeiten.
Habe ich das richtig im Kopf, dass bei dieser AXA-Studie, die du im Artikel zitierst, dass dort Heckenschnitt tatsächlich so der meiste...
Ja, laut der Studie von dem Rechtsschutzversicherer von der AXA ARAG aus dem Juli 2020 sind Nachbarschaftsstreitigkeiten um 23% gestiegen in diesem Jahr. Und die häufigste Ursache, das schreibt dann der Tagesanzeiger, ist tatsächlich die Höhe bzw. der Abstand von Sträuchern, Hecken und Bäumen gewesen.
Also es kann durchaus sein, dass man wirklich auch mal vor Gericht muss erscheinen, wegen seinen NachbarInnen. So ist es auch einem über 85-jährigen Mann gegangen aus dem Berner Oberland. Wir nennen ihn hier Peter Gurtner. Er heisst eigentlich anders. Was hat denn der Herr Gurtner gemacht, um seinen Nachbarn auf die Palme zu bringen?
Der Herr Gurtner hat mit seiner Stangenschere sich an den Hecken vom Nachbarn zu schaffen gemacht. Zwar mehrere Mal, wobei nicht ganz klar war, wann das genau passiert ist, aber jetzt über einen Zeitraum von wahrscheinlich mehr als 10 Jahren hat er ab und zu da ein Blättchen abzwackt mit seiner Stangenschere. Das ist ihm vorgeworfen worden.
Und wie muss man sich die Hecke genau vorstellen? Wie sieht die aus?
Ja, es ist wirklich eine Mauer auf eine Art, die die beiden Grundstücke trennt. An dem schönen Thunersee in Merlingen. Das trennt das Grundstück vom Herrn Gurtner, du hast ihn vorhin erwähnt, und vom Herrn Bleuler, seinem Kontrahent, also der Person, die die Schädigung von seiner Hecke geltend macht.
Der Herr Gurten hat also immer wieder an dieser Hecke rumgeschnippelt und hat dort gewisse Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Hat er dann gefragt, ob er das darf?
Nein, das hat er nicht. Und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt gewesen. Laut dem Kapprecht, dem sogenannten Kapprecht, das im Zivilgesetzbuch festgehalten ist, darf man als Nachbar mit der Schere auch tätig werden. Man darf schnippeln an so einem Strauch oder so einer Hecke. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man sich bei seinem Nachbar beschwert hat und dem eine angemessene Frist gegeben hat, um selber tätig zu werden. Das hat der Herr Gurtner jetzt in dem Fall nicht gemacht. Das hat er unterlassen.
Wie lange wohnen denn die beiden schon nebeneinander? Ist das ein länger schwelender Streit zwischen den beiden?
Ja, ich weiss nicht, wie lange sie jeweils schon auf ihrem Grundstück hocken, aber schon lange. Der erste Schnitt, der geltend gemacht wird, ist, glaube ich, 2005 gewesen, aber sie müssen schon länger dort wohnen, weil der Streit reicht schon weiter zurück. Das ist klar geworden während der Verhandlung.
Es ist sogar so weit gegangen, dass beim Herr Gurtner ein Strafbefehl im Briefkasten gelandet ist. Wie ist es zu dem gekommen?
Genau, also er hat einen Strafbefehl bekommen, der Herr Gurtner, Ende 2019. Und der Vorwurf ist qualifizierte Sachbeschädigung. Also Sachbeschädigung, die sich bezogen hat auf die erwähnte, die inkriminierte Hecke, auf die 7 Nadelkölz, wie es geheißen hat im Strafbefehl. Und der Vorwurf ist, dass durch das Kappen, durch das Schneiden mit der Stangenschere, die Pflanze einen Totalschaden erlitten hat und der Totalschaden eine recht hohe Summe ausmacht.
Der Beschuldigte, der Herr Gurtner, ist nicht einverstanden gewesen mit dem.
Der Herr Gurtner ist nicht einverstanden gewesen und hat den Strafbefehl nicht akzeptiert. Er hat Einsprache erhoben gegen den Strafbefehl. Und ja, so ist es gekommen, dass die Sache schlussendlich vor einem Gericht hat müssen verhandelt werden.
Und du bist bei dieser Verhandlung dabei gewesen. Die hat aber ganz außergewöhnlich stattgefunden. Nämlich nicht etwa im Gerichtssaal, sondern eben beim Herrn Gurtner im Garten. Wie ist es zu dem gekommen?
Das Gericht kann sogenannte Augenschein anordnen und dann ist es eine Art Beweisabnahme innerhalb vom Rahmen von dieser Hauptverhandlung, also innerhalb von dieser normalen Gerichtsverhandlung.
Also wie wenn eine Zeugin befragt wird?
Genau, wie wenn eine Zeugin befragt wird oder wie wenn sonst Beweismittel präsentiert bzw. abgenommen werden. Es ist eine Ausnahme, es wird am Strafgericht recht selten angewendet. Früher ist das möglicherweise noch anders gewesen, weil dort das Prinzip von der Unmittelbarkeit noch gegolten hat. Das heisst, dass man viel mehr Beweise tatsächlich auch während der Hauptverhandlung und nicht nur im Vorverfahren abgenommen hat. Eben mittlerweile ist das ein bisschen anders. Darum gibt es das relativ selten. Also umfangreiche Zeugenbefragungen und so, das ist seltener geworden. Das war mein erster Augenschein gewesen. Ich war sonst noch nie an so einer Art von Beweismittelabnahme gewesen. Aber als Reporter ist es natürlich umso interessanter, weil man bekommt ein Einblick in den Alltag, in die Umgebung, in das Leben von der betroffenen Personen von dem Gerichtsverfahren.
Also du bist auch in dem Garten gewesen, an dem Morgen. Was ist das für eine Stimmung? Wie muss man sich das vorstellen? Da ist wirklich das ganze Gericht, alle Beteiligten stehen auf einem Privatgrundstück.
Gerade weil man sich ja sonst gewöhnt ist an eine gewisse Atmosphäre im Gerichtssaal, wo innerhalb von einem Rahmen stattfindet. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so gesetzt und nicht ganz so geordnet, wie man es zum Teil von Gerichtsfilmen kennt. Aber doch, es gibt ein Protokoll, dem man einigermaßen folgt. Und das ist natürlich alles ein bisschen ausgesetzt, also man ein Augenschein ist. Ich habe dann, glaube ich, im Text geschrieben, man ist halt dann auch so ein bisschen den Widrigkeiten von der Umgebung ausgesetzt. Das heisst, es ist kalt gewesen an dem Tag im September, Ende September. Es war windig gewesen. Es hat Lärm gehabt von der Strasse nebendran, von der Seestrasse. Die geht gerade neben dem Grundstück von denen.
Die beiden Grundstücke, die liegen am See.
Die liegen am See oder beziehungsweise eingeklemmt so zwischen See und Seestrasse. Wunderschön gelegen. Die Idylle wird eigentlich wirklich nur getrübt durch den Streit zwischen dem Herrn Bläuler und dem Herrn Gurtner.
Und für die Betroffenen, also jetzt für den Herrn Gurtner, ist das aber nicht nur angenehm, kann ich mir vorstellen. Wie war denn die Stimmung bei ihm im Garten?
Ja, das habe ich mir auch überlegt im Vorfeld von dieser Verhandlung. Immerhin stapfen ja dann 7 Personen durch deinen Garten. Also als Herr Gurtner weiss ich jetzt auch nicht, wie ich darauf reagiert habe. Ich habe das Gefühl, so wie ich mich erinnern mag, hat er es mit recht viel Humor genommen. Oder zumindest mit so viel, wie er hat können aufbringen im Rahmen von der ganzen Geschichte. Er hat irgendwann mal im Laufe von dem Morgen mit einer gewissen Lakonie gesagt, eigentlich gänge ihn das Ganze ja nicht mehr so wahnsinnig viel an. Ich nehme an, er hat auf sein durchaus vorgeschrittenes Alter angespielt. Aber er hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde ihn das wahnsinnig fest belasten, dass jetzt ein paar wildfremde Leute durch seinen Garten spazieren.
Und er hat dann erklärt, wie er die Hecke geschnitten hat. Was hat denn der Richter zu dem gemeint?
Also der Richter hat ihm Fragen gestellt. in diesem Garten. Er hat ihm Fragen gestellt dazu, wann er geschnitten hat, ob er sich noch erinnern kann, wie viel er geschnitten hat, also wie viel Abfall bzw. Gartenabfall da zusammengekommen ist. Er hat auch die Stangenschere sehen, also er hat sich ein persönliches Bild machen von dieser Schere. Der Herr Gurtner ist Rede und Antwort gestanden, hat das so gut wie er konnte erklärt. Zum Teil hat er sich auch auf Gedächtnislücken berufen, weil es sich ja mitunter tatsächlich um Fälle gehandelt hat, die schon lange her sind. Ja.
Jetzt, der Richter, der beschäftigt sich ja vor allem mit dem Gesetz. Hat es denn auch noch jemanden gegeben, der etwas von Hecken versteht oder von Baumpflege, wo das einschätzen konnte, oder haben das die Mitglieder vom Gericht übernommen?
Nein, es hat tatsächlich im Laufe des Morgens hat es jemanden gegeben, der ist gekommen, der ist dann im Nachhinein dazugestossen zu dieser Gruppe, ein sogenannter Baumsachverständiger, also ein ausgebildeter Gärtner. Der hat dann sozusagen die Expertenstimme übernommen in diesem Verfahren, weil der, wie du gesagt hast, der Gerichtspräsident ist natürlich selber kein Fachmann gewesen. Der Herr Bleuler und der Herr Gurtner haben vielleicht für sich in Anspruch genommen, zum jeweils Fachmann zu sein, aber halt aus ihrer je eigenen und unterschiedlichen Perspektive.
Das ist ja schon noch ein recht grosser, auch personeller Aufwand für so ein Nachbarschaftsscharmützel.
Man kann sich fragen, ist das nötig? Insbesondere in Zeiten, wo allenthalben darüber geklagt wird, dass Gerichte nicht mehr dazukommen, um sich mit den wirklich relevanten Fällen und Geschichten zu befassen. Ja, wobei, ich glaube, die Relevanz von so Fällen ist dann halt auch einfach immer recht subjektiv, schlussendlich. Also für den Herrn Bleuler und den Herrn Gurtner ist die Relevanz, glaube ich, recht gross gewesen.
Landet so Fälle immer vor dem Strafgericht oder ist das nicht etwas für das Zivilgericht?
Doch, grundsätzlich ist das ein Fall, wo man eigentlich eher wird beim Zivilgericht vermuten. Kurze Klammern, Strafgericht und Zivilgericht unterscheiden sich dadurch, dass ein Strafgericht Fälle behandelt, wo man einen Tatbestand hat, einen Sachverhalt, wo jemand gegen das Strafgesetzbuch verstoßen hat. Im Zivilrecht geht es tatsächlich mehr um Streit, um Zwist, um Konflikt zwischen den Privaten, wo ihre Konflikt und Zwist aber nicht selber lösen können, sodass schlussendlich eine Art Instanz, nämlich das Zivilgericht, muss darüber entscheiden. In dem Fall ist der Fall vor dem Strafgericht gelandet, weil es sich um ein Offizialsdelikt gehandelt hat. Also die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, in so einem Fall, zum Ermittlungen aufnehmen, zum Untersuchungen einleiten. Und da gibt es Voraussetzungen im Strafgesetz, wenn etwas als Offizialdelikt gilt. Bei Sachbeschädigung ist der entscheidende Punkt, wie hoch der Schaden ist, den jemand erlitten hat. Also wenn er über einen gewissen Betrag ist, der Schaden, dann gilt so etwas als Offizialsdelikt. Und wenn er unter dem Betrag ist, dann muss das mittels einem sogenannten Strafantrag von der geschädigten Person ausgelöst werden.
In dem Fall reden wir von 33.239 Franken und 10 Rappen Schaden, wo der Herr Bleuler geltend machen will. Das ist also genug hoch, dass es ein Offizialdelikt ist?
Das ist genug hoch, ja. Es liegt über diesen 10'000 Franken, also die Grenze ist bei 10'000 Franken.
Zurück zu unseren zwei Gärten mit den Hecken dazwischen. Hat denn die ganze Gruppe aus Fachpersonen mit dem Gärtner, der noch dazugekommen ist, können feststellen, ob jetzt das wirklich die Schuld vom Herrn Gurtner ist, dass die Hecke abgestorben ist?
Also der Baumsachverständige, der Gärtner, man muss sich das so vorstellen, der ist dann tatsächlich auf Aufforderung vom Gerichtspräsident in die Hecke fast schon reingestiegen und hat die einzelnen Pflanzungen und Bäume untersucht, unterschieden auch. Er hat dann wirklich so eine Aufstellung, eine Ad-hoc-Aufstellung gemacht, um was für Pflanzen sich dort eigentlich handelt. Und das sind zum Teil auch gar nicht die gleichen Pflanzen gewesen, die jetzt der Herr Bleuler in seiner Aufstellung erwähnt hat. Also wahrscheinlich ist da allen Beteiligten gar nicht mehr so recht klar gewesen, was da eigentlich wächst. Auf jeden Fall hat dann der Gärtner zuerst mal so ganz pauschal den ungefähren Wert von den einzelnen Pflanzen bestimmt. Was unglaublich hoch ist, ich als nicht Baumsachverständiger bin also recht erstaunt gewesen über die Summen, die er erwähnt hat, von mehreren tausend Franken für so eine Pflanze. Und das sind keine grossen Bäume. Also das sind
so Sträuche.
Das sind so eine Art grössere Sträuche. Zypressen darunter, Skizypressen, Fichten, serbische Fichten, glaube ich noch. Genau. Der hat also versucht, zuerst mal den Wert zu beziffern, ungefähr. Und dann ist er dort reingestiegen in die Hecke und hat versucht festzustellen, ob der Schaden, wo die Hecke offenbar erlitten haben, weil das ist unbestritten gewesen. Also, da hat man festgestellt, dass die Pflanzungen zum Teil in beklagenswertem Zustand sind. Und die Aufgabe von dem Gärtner ist dann gewesen, zum eruieren, ob die Schäden aufgrund von der Schnitt vom Herrn Gurtner entstanden sind.
Also der Sachverständige, der Gärtner, der ist auch noch dazugestossen zu den anderen im Garten vom Herrn Gurtner?
Nein, der ist ein bisschen später gekommen, etwa nach einer Stunde während dem Augenschein. Und der ist gekommen, nachdem sich die ganze Gruppe vom Garten vom Herrn Gurtner in den Garten von Herrn Bläuler bewegt hat. Der ist dann erst dann dazugestossen, der Sachverständige. Und da muss man sich vorstellen, es hat ja keine direkte Verbindung gegeben zwischen diesen zwei Grundstücken.
Es hat ja eine Hecke.
Insofern hat man müssen so einen recht grossen Umweg machen über die Strasse, so auf dem Trottoir, so im Gänsemarsch, zwei nebeneinander. Ist man dann vom einen Grundstück zum anderen gelaufen und dann auf der Seite vom Herrn Bläuler ist dann der Baumsachverständige dazugestossen.
Die beiden Grundstücke, schreibst du in deinem Text, die unterscheiden sich auch. Wie leben denn der Herr Bläuler und der Herr Gurtner?
Ja, so viel Einblick in ihr Leben und in ihren Alltag habe ich natürlich auch nicht bekommen. Ich schreibe da im Text, beim Herrn Gurtner, seinem Garten, sei eine gewisse prosaische Provinzialität vorhanden. Sein Haus ist so ein bisschen in dem Chalet-Stil gehalten, wohingegen dann beim Herrn Bläuler etwas Mondänes ausgestrahlt wird. Der Rasen ist piekfein, ein Rasenmäher-Roboter war gerade erst noch am Arbeiten gewesen, auf dem Rasen, auf der Veranda von der Villa, man muss sagen, es war eine Villa, ist ein imposantes Miniaturmodell von so einem schnellen Schiff gestanden. Also es sind da auch gewisse Unterschiede, hat man das Gefühl, in den Lebensstil sichtbar. Und auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben beide ein Haus mit einem gewissen Grundstück am Thunersee. Ich nehme an, für das braucht man auch mal ein gewisses Portemonnaie.
Und die Hecke, hat die auf diesen beiden Seiten auch unterschiedlich ausgesehen?
Für meinen Laienblick nicht sehr. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt einfach eine Hecke von der einen wie von der anderen Seite. Für den Kenner war da wahrscheinlich schon ein Unterschied feststellen. Der Baumsachverständige, der dann auf der Seite vom Herrn Bläuler, also im Garten vom Herrn Bläuler, dazugestossen ist zur Gruppe, hat sich also in das Dickicht geschlagen von dieser Hecke, im Versuch eben die Schäden, die Ursache von diesen Schäden herauszufinden. Und er hat dann tatsächlich auch noch etwas entdeckt an diesen Sträuchern und Pflanzungen.
Was?
Das sind Stahlseile gewesen, die sich in diesen Bäumchen, also an den Stämmen, an diesen kleinen Stämmen von diesen Bäumchen eingefressen haben, die also wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren dort dran hängen und die wahrscheinlich einfach vergessen gegangen sind von einem Gärtner oder einer Gärtnerin damals. Auch der Herr Bläuler hat nichts mehr von denen gewusst, offenbar, von diesen Stahlseil. Der Gutachter hat ihn ein bisschen tadelt. Er hat gesagt, ja, das sollte eigentlich nicht passieren, dass sich Seil in so ein Bäumchen einfressen. Und diese Seil, beziehungsweise das Eingewachsensein von diesen Seilen, das könnte jetzt eben nach der fachverständigen Meinung vom Gärtner, der das untersucht hat, könnte das tatsächlich auch eine Ursache gewesen für den beklagenswerten Zustand von dieser Hecke.
Also ist der Herr Bläuler vielleicht auch selber nicht ganz unschuldig gewesen und hat sich geäussert zu diesen Stahlseilen?
Der Herr Bläuler hat dann einfach gesagt, ja eben, er erinnere sich jetzt schon wieder, dass mal von einem Gärtner die Seile angebracht worden sind, aber es ist klar gewesen, eben, dass er die Seile auch nicht mehr im Kopf gehabt hat. Die sind jetzt in dieser ganzen Vorgeschichte von dem Verfahren sind die Seile auch nie nicht auftaucht, offenbar. Das ist also wirklich bei dem Augenschein vor Ort das erste Mal ein Thema gewesen.
Also hat sich der Aufwand gelohnt, jetzt in dem Fall an den Thunersee rauszufahren für das Gericht? Ist denn das Urteil auch gerade beim Herrn Bläuler im Garten gefällt worden?
Nein, das Urteil ist nicht im Garten gefällt worden. Der Gerichtspräsident hat dann nach etwa 2 Stunden von dem Augenschein, nach 2 Stunden hat er die Verhandlung unterbrochen. Es ist in die Mittagspause gegangen. Man ist dann in dem Märligen. Also ich bin in Märligen gestrandet. Ich bin nicht mit dem Auto da gewesen. Das heisst, ich habe den Bus Nummer 21 zurück auf Thun genommen. Eine halbe Stunde. Und am Nachmittag ist es dann weitergegangen mit der Verhandlung. Schließlich sind ja noch Plädoyers ausgestanden. Und das ist dann gemacht worden. Nach etwa 2 Stunden Mittagspause hat man sich wieder getroffen in einem Gerichtssaal vom Regionalgericht Bern-Oberland in Thun. Und die Rechtsvertreter, also der Verteidiger vom Herrn Gurtner und der Vertreter von der Privatklägerschaft vom Herrn Bläuler, die haben plädiert. Die haben repliziert, die haben dupliziert.
Jetzt muss man helfen, was ein Plädoyer, das verstehe ich noch, replizieren und duplizieren. Was
genau, ist das genau? Das ist so der gewöhnliche Ablauf am Strafgericht nach dem Plädoyer. Erfolgt, beziehungsweise kann folgen, eine Replik, also eine Antwort von der Gegenseite auf das Plädoyer. Und Duplik ist dann sozusagen die Antwort auf die Antwort. Genau, zum Teil schaukelt man sich dann also so im Moment so ein bisschen auf. Das ist nicht immer der Fall, nicht bei allen Verhandlungen, aber manchmal gibt es dann regelrechte kleine Wortgefechte.
Was hat denn das Gericht zu Thun entschieden?
Zu Thun selber ist nichts entschieden worden. Es hat keine mündliche Eröffnung vom Urteil anschliessend an die Verhandlung gegeben. Das wird ab und zu gemacht, wenn sich das Gericht noch ein bisschen mehr Zeit einberaumen will, zum Überlegen, wenn es vielleicht nicht so ein klarer Sachverhalt ist. Es wird einmal gemacht, wenn der Tag schon fortgeschritten ist und das Gericht und alle Beteiligten gern würden langsam in den Feierabend gehen. In dem Fall ist das Urteil 2 Wochen später schriftlich eingetroffen, beziehungsweise hat es kein Urteil gegeben, weil das Verfahren ist eingestellt worden, und nämlich mangels von einem gültigen Strafantrag.
Wieso ist der nicht gültig gewesen?
Weil sich bei dem Schaden, wo der Heck entstanden ist, offenbar um einen Schaden gehandelt hat, der tiefer war als die vorhin schon erwähnten 10'000 Franken.
Also weniger als ein Drittel von dieser Summe, die der Herr Bläuler geltend hätte wollen machen.
Genau. Und das heisst, die Grenze vom Offizialdelikt ist nicht überschritten worden. Und dass es insofern kein Offizialsdelikt war, sondern ein Delikt, das mittels einem Strafantrag an die Ermittlungsbehörde gebracht werden. Und der Strafantrag, der hat eine Frist. Das sind 3 Monate nach Bekanntwerden vom Delikt, muss man Antrag gemacht haben. Das hat der Herr Bläuler offenbar unterlassen. Und das hat dazu geführt, dass das ganze Verfahren am Strafgericht eingestellt worden ist.
Das heisst, der ganze Aufwand, das ganze Trara am Thunersee, ist schlussendlich ein bisschen für nichts gewesen?
Ja, das kann man so sagen. Das ist für nichts gewesen, beziehungsweise es hat recht viel Kosten generiert. Der Beschuldigte, der Herr Gurtner, hat laut Gericht Anrecht auf Entschädigung von 6.838 Franken und 95 Rappen. Die ganzen Verfahrenskosten von knapp 4.000 Franken sind Kanton, also der Staatskasse, auferlegt worden. Trotz der Einschätzung vom Gericht, trotz dem eingestellten Verfahren, ist die Geschichte nicht ganz vorbei gewesen, dazumals. Weil parallel zum Verfahren vor dem Strafgericht war auch noch ein Zivilverfahren am Laufen gewesen. Ich habe dann vor kurzem mich noch einmal erkundigt beim Regionalgericht Bern-Oberland und habe von der zuständigen Gerichtsschreiberin Antwort sinngemäss bekommen, es lohne sich nicht, um da noch weiter gross Auskunft zu verlangen. Ich interpretiere das so, dass sich der Herr Bleuler und der Herr Gurtner auf etwas geeinigt haben, dass sie einen Entscheid gefunden haben, aber wie gesagt, das ist meine Interpretation.
So eine Einigung hätte man ja eigentlich auch von Anfang an können suchen, dann hätte es das ganze Gerichtsverfahren mitsamt Augenschein gar nicht gebraucht, oder?
Ich habe da noch recht gut den Satz vom Gutachter, von dem BAM-Sachverständigen im Ohr, wo mir in einer Pause von dem Augenschein, also auf einem Mäuerli sitzend oder angelehnt, gesagt hat, er verstehe eigentlich nicht so recht, warum die Leute nicht einfach eine Flasche guten Wein aus dem Keller nehmen und damit zum Nachbarn übergehen. Das käme schlussendlich billiger als so ein langwieriges Verfahren. Wobei, vielleicht muss man noch anfügen, es hängt auch ein bisschen von der Flasche Wein ab, die in diesen Keller lagert. Und wer weiss, vielleicht hat der Herr Bleuler oder der Herr Gurtner ja auch sehr teure Wein in seinem Weinkeller.
Danke vielmals, William, dass du uns von dem Fall erzählt hast. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast von der Republik. Heute zur Abwechslung mit dem Gerichtsreporter William Stern. Wenn Sie Rückmeldungen, Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch ein E-Mail an audio@republik.ch oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an 079 507 60 59. Die Nummern, die finden Sie auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Jérôme Martin. Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder.